Kommen wir heute Morgen zu unserem Bibeltext. Wir wollen uns die kommenden Sonntage das Leben des Johannes des Täufers näher betrachten. Das Leben Johannes des Täufers. Und heute beginnen wir damit, dass wir aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 einige Verse lesen. Ich lese das am Anfang nur Verse 13 bis 17. Und 76 und 77 aus dem ersten Kapitel. Und wir werden dann aber auch noch andere Verse lesen. Also das Leben Johannes des Täufers, das wollen wir uns in den nächsten Sonntagen heute auch beginnend anschauen. Unser Text setzt ein, wo der Vater, der Zacharias, im Tempel seinen Dienst tut und nun ein Engel ihn anspricht. Gott hat diesen Engel, den Gabriel, gesandt mit einer Nachricht für den Zacharias. Der Zacharias ist zu dieser Zeit ein älterer Mann und er und seine Frau, die Elisabeth, erwarten keine Kinder mehr. Aber nun soll es doch so kommen, dass sie noch Kinder haben werde, also ein Kind haben werde. Das setzt unser Text ein. Und dies alles ist auch eigentlich in dieser Zeit, als der Herr Jesus dann auch vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Der Johannes der Täufer war 6 Monate älter als der Herr Jesus Christus. Also das ist in dieser Zeit auch. Lukas Evangelium Kapitel 1, Vers 13. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. In Kapitel 1 haben wir dann in Vers 76 und 77 noch einmal eine Information über Johannes den Täufer, Zacharias selber. Erfüllt von dem Heiligen Geist, spricht über sein Kind, was mittlerweile geboren war. Und da sagt er über dieses Kind, und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Und du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Bis dahin lese ich uns den Text vor. Ich bete noch mit uns gemeinsam und dann können wir das Fenster wieder schließen. O Herr, wir kommen zu dir. Wir dürfen uns das Leben Johannes des Täufers anschauen, weil du in deinem Wort von dem Johannes berichtest. Und wenn wir das heute Morgen tun, hilf uns, dass wir es tun können zu unserem eigenes Segen, dass wir selber dadurch auferbaut werden, dass wir Anleitung erfahren, Hilfe erfahren für unser eigenes Leben. O Herr, wirke du durch dein Wort und durch deinen Geist an unserem Herzen. Wir bitten dich ganz herzlich darum. Amen. Ja, wir können hier das Fenster wieder schließen. Als nun Elisabeth und Zacharias älter geworden sind, kam irgendwann der Zeitpunkt, dass sie auch eben gar nicht mehr, hast du jetzt zugemacht oder aufgemacht? Mach hinter ruhig das Fenster vielleicht ganz auf, dann kann man da gleich ein wenig frische Luft reinlassen, weil man, wenn man sie hier zu hat, ja, ja, ist ganz gut, dann kann man zumindest ein bisschen frische Luft haben. Also es kam irgendwann denn, der Zeitpunkt, wo sie nun ihre ganze Hoffnung aufgegeben hatte, noch überhaupt Kinder zu haben. Und Jahre zogen in das Land und als nun der Engel Gabriel den Zacharias im Tempel angesprochen hat, waren sie beide schon betagt. Wir wissen nicht genau, wie alt sie waren, aber vielleicht 50, 60 Jahre darüber. Wir können es nicht exakt genau sagen. Und auf einmal wendet sich alles. Und der Zacharias bekommt nun von dem Engel Gabriel dort im Tempel eine Ankündigung zu hören. Und nicht nur eine Ankündigung im Hinblick darauf, dass er Vater werden würde. Das wäre schon allein wirklich auch etwas, was nun ihn ganz arg dann erfreuen würde. Aber er bekommt auch eine Ankündigung über das Leben seines Kindes, über zum Beispiel den Namen, den er dem Kind geben soll. Und er bekommt eine Ankündigung, was dieses Kind tun würde. Wenn man es nun ganz einfach wiedergeben könnte oder wollte, könnte man sagen, er bekommt Gottes Plan gesagt. Und wenn wir das Leben von Johannes dem Täufer uns anschauen, ist eigentlich dies am allerersten Mal etwas, was einem auffällt. Da ist jemand noch gar nicht geboren und dann spricht doch auch schon der Engel auf den Auftrag Gottes hin von dem, was dieses Kind tun wird. Wenn ihr diesen Text, den wir gelesen haben, euch anseht, werdet ihr feststellen, dass also fünfmal davon gesprochen wird, dass er etwas tun wird oder Anlass sein wird mit seinem Tun für etwas. In Vers 14 heißt es, und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten. Und Vers 15, er wird groß sein vor dem Herrn. Und er wird mit Heiligem Geist erfüllt sein. Und er wird viele von den Kindern Israels zum Herrn zurückführen. Vers 16, Vers 17, er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias als Wegbereiter für den Herrn. Fünfmal wird uns hier gesagt, er wird dies tun oder das wird die Folge seines Tuns sein. Gott erklärt seinen Plan, der über dem Leben von dem Zacharias, von dem Johannes, so muss ich es sagen, stand. Gottes Plan stand über seinem ganzen Leben. Und manch einer, der im 21. Jahrhundert solch einen Abschnitt dann hört, der zuckt fast vielleicht zusammen und denkt, also Moment einmal, so geht es doch nicht. Das ist doch ein Mensch, der ist frei und selbstständig und er wählt seine eigenen Wege und darf sein eigenes Leben gestalten, so wie er es möchte. Schon als Kind muss man ihm die Freiheit geben, sein eigenes Geschlecht zu wählen. Das ist ja die Vorstellung unserer modernen Gesellschaft. Ne? Also so wird uns heute das also nahegebracht. Das ist der Mensch. Aber dass das eine einzige Lüge ist und gar nichts mit der Wahrheit zu tun hat, das ist etwas, was wir, wenn wir die Bibel lesen, natürlich dann auch feststellen. Aber Es will gelernt sein, Gottes Plan für sein eigenes Leben zu entdecken. Über dem Leben von Johannes dem Täufer stand Gottes Plan. Fünfmal wird hier gesagt, er wird. Also fünfmal wird es im Voraus auch genau so erklärt. So wird es sein. Und wenn ich nun mit dem Leben von dem Johannes mich beschäftige und hier entdecke, dass Gott einen Plan für sein Leben hat und dass er im Voraus genau sagt, dass also dies geschehen wird und Johannes so aus sich verhalten wird, dann muss ich mir selbst auch über den Plan Gottes mal für mich Gedanken machen. Wer ist derjenige, der da plant? Und was sind das für Pläne, die er auch hat? Und warum sollte sie für mich, der ich heute nun diese Botschaft höre, auch wichtig sein, diese Pläne? Also damit wollen wir uns zuallererst mal beschäftigen. Gottes Plan steht über dem ganzen Leben Johannes des Täufers. Aus dem Grund vermag eben vorher schon gesagt werden, er wird genau so sich verhalten und wird genau so dies tun. Also, wir wollen mal miteinander dazu aus dem Psalm eine Bibelstelle aufschlagen, wo etwas über den Plan Gottes auch erklärt und gesagt wird. Psalm 33, Vers 11. Wir müssen uns irgendwo versuchen, mit diesem Plan Gottes zu arrangieren, damit fertig zu werden, ihn richtig zu verstehen, einfach auch unser eigenes Leben mit diesem Plan auch in Beziehung zu bringen. Also Psalm 33, Vers 11, da heißt es, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Der Plan Gottes, der Ratschluss Gottes ist ein fester, ein bestimmter, einer, der genau so auch in Erfüllung geht, wie er, der Herr, es auch beschlossen hat. Der Ratschluss des Herrn, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert. Und was das für euch für eine Bedeutung hat, ist es bedrohlich? Ganz viele Menschen sagen sich heute, wenn es so ist, dann bin ich ja nur eine Puppe, die immer von irgendjemand bewegt wird. Und eigentlich hat mein Leben dann gar keine Bedeutung und gar keinen Sinn. Aber die Bibel erklärt uns das ganz und gar nicht. Die Bibel sagt uns nicht, dass unser Leben keinen Sinn hat. Sondern die Bibel erklärt uns, dass wir geschaffen wurden, um auch Gott zu ehren und zu verherrlichen. Zum Bilde Gottes schuf er den Menschen. Also das Leben des einzelnen Menschen hat wirklich auch einen Sinn und hat eine Bedeutung. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass Gottes Plan in Erfüllung geht in all den Einzelheiten, die er selber für sich auch sich vorgenommen hat. Der ganze Ratschluss des Herrn geht im Augenblick in Erfüllung. Auf dieser Erde. Das ist ja auch nun etwas, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich meinen roten Faden nicht verliere, weil ich sonst auch in ganz allgemeinere Gewässer kommen kann und über Dinge sprechen kann, die jetzt unser Thema Johannes den Täufer gar nicht betreffen. Aber es ist erst einmal etwas, was in seiner Größe begriffen werden soll. Gottes Plan ist ein Plan, der in Erfüllung geht. Deswegen kann auch Gabriel zu dem Zacharias sagen, genau so wird es sein. Sonst wäre das ja unmöglich. Also wenn Gott jetzt darauf angewiesen wäre, den Menschen zu fragen, ja, lieber Mensch, möchtest du denn vielleicht genauso auch dich verhalten? Dann können wir das uns ja nochmal gemeinsam überlegen. Ne? Dann wäre es ja unmöglich. Dann könnte Gott gar nicht im Voraus sagen, also so soll es dann auch sein und so wird es sein. Ne? Aber es ist eben nicht so. Sein Ratschluss geht wirklich in Erfüllung. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehende Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Darf ich mal hier den Johannes selber zu uns holen und uns ihn vorstellen als jemand, der als Kind schon auch diesen Ratschluss sicher von seinen Eltern erklärt bekommen hat, denn seine Eltern haben ihm erzählt, sicherlich erzählt, was Gott mit ihm vorhat. Und als er dann als junger Mann mit wahrscheinlich über 30 Jahren seinen Dienst begonnen hat und dann etwa genau dies getan hat, was Gott zuvor für ihn bestimmt und verordnet hatte, da ist er nicht also am Jordan gestanden und hat gesagt, also wisst ihr, eigentlich würde ich viel lieber was anderes gerne tun. Aber Gott hat mich gezwungen. Gott hat also mir das einfach übergestülpt. Und das ist ja schon etwas Schreckliches, wenn man so gar nicht frei sein kann. Das lesen wir nicht in der Geschichte, in der Lebensgeschichte von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer, wenn er heute hier stehen würde, würde uns sagen, nichts Besseres hätte mir passieren können, als dass ich den Plan Gottes für mein Leben rausfinde, erklärt bekomme von meinen Eltern und dann diesen Plan, diesen Weg auch weitergehe, auf diesem Weg auch weiter mein Leben bestreite. Ich weiß nicht, ob ihr für euch das auch genauso sagen würdet und genauso für euch auch das festhaltet. Mir ist es wichtig, dass Gott seinen Plan mit meinem Leben zum Ziel bringen kann. Und wenn der Johannes als Kind oder Jugendlicher vielleicht das eine oder andere vergessen hatte, was nun Gott für ihn vorgesehen hatte, dann hat er wahrscheinlich seine Eltern gefragt und hat gesagt, wie war das jetzt nochmal? Was ist das, was Gott für mich vorgesehen hat? Oder er hat vielleicht sogar dann in der Bibel gelesen oder gehört, wie sie auch weitergegeben und erklärt wurde. Und wisst ihr, im Grunde genommen ist es für uns auch etwas, was in der Weise Sinn macht, dass wir genauso uns verhalten, dass wir sagen, Gott hat mit meinem Leben einen Plan. Punkt. Und jetzt möchte ich aber ihn auch fragen, Herr, was ist dein Plan für mein Leben? Vielleicht sagt ihr jetzt zu mir, also kein Engel ist im Leben meines Vaters erschienen und hat also den Plan für mein eigenes Leben erklärt, so dass ich das jetzt ganz genau wissen könnte und in der Lage wäre dazu, das auch zu verstehen. Das mag wohl sein, aber nichtsdestotrotz sitzt ihr heute hier und hört Gottes Wort. Ihr besitzt das Wort Gottes und habt von daher eine Anleitung, wie Gott euer Weg, euer Leben auch führen möchte. Es ist ein Plan, der bestimmt und fest ist und der wirklich genauso auch in Erfüllung geht, wie der Herr sich das auch vorgenommen hat. Aber es ist auch ein vollkommener Plan. Im Psalm 18, Vers 31, also heißt es einmal von diesem Plan, unter dem auch der Johannes der Täufer eben stand in seinem ganzen Leben, Psalm 18, Vers 31, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Also, wir können das jetzt mit den Worten auch sagen, wenn ich mich an seinen Plan halte, dann läuft es in meinem Leben gut. Wenn ich auf ihn höre, wenn ich einen Weg gehe und auch darauf vertraue, dass er mich leiten wird und mir den Weg zeigen wird, den ich zu gehen habe, dann läuft es in meinem Leben gut. Das ist etwas, dem würden wir alle zustimmen, ich auch. Und trotzdem sind wir alle immer wieder im Kampf mit Gott, weil wir ja unsere eigenen Pläne haben. Ich hoffe nicht, dass jetzt jemand hier steht oder sitzt, der sagt, also ich habe noch nie einen eigenen Plan gehabt. Ich habe immer nur darauf gewartet, Herr, was willst du, was ich tun soll? Nee, es ist wirklich mit das allergrößte Problem für uns, dass wir immer wieder feststellen, ich und auch ihr, unsere Pläne, die sind oft ganz arg tief in unserem Herzen verankert und die Pläne Gottes für unser eigenes Leben, ja, die sind dadurch etwas auch, ja, sie kommen gar nicht zum Zuge. Es interessiert uns gar nicht so sehr, was Gott für unser eigenes Leben geplant hat, weil wir ja schon vollkommen davon überzeugt sind und genau wissen, was unser Plan ist. Kennt ihr das? Ich kenne das sehr gut. Der Herr erklärt mir, dass ich morgens schon, jetzt in Rumänien haben wir es davon gehabt, vom geistlichen Leben, ne? Der Herr erklärt mir in der Psalme, der Psalmist sagt, dass morgens wirst du schon meine Stimme hören. Nun, das ist der Plan Gottes. Das ist einfach etwas, was er als Ordnung den Menschen mitgegeben hat. Aber ich von meiner Seite aus, mein eigenes Fleisch sagt, also nee, ich habe doch ganz viele andere Dinge, die ganz wichtig sind und die ich erledigen muss. Und so geht es also Schritt für Schritt bei uns in unserem Leben voran. Und immer ist dieser Kampf da, unser Fleisch und dann also das, was Gott will. Wie gehen wir eigentlich damit um? Nun, wir müssen uns davon überzeugen lassen, dass also Gottes Plan für unser Leben ein guter ist, sein Weg ein vollkommener Weg ist. Ich kann mir vorstellen, dass im Alten Testament die Israeliter, wenn die Jahresfeste kamen, dann immer wieder gesagt haben, also Moment, jetzt ist Erntezeit, es ist Erntezeit, jetzt gehe ich nicht auf dieses Fest. Ja, natürlich, und das haben sie dann zum Teil aber auch gemacht. Und dann habe ich das unterlassen. Und dann war es also nicht ein besserer Weg. Es war nicht wirklich ein besserer Plan, den sie dadurch zur Verwirklichung gebracht haben, weil nur ein einziger Plan vollkommen ist. Und das ist sein Plan. Und du magst in deinem Leben dich drehen und wenden. Du magst versuchen, deine eigene Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Du wirst am Ende immer feststellen, dass du eigentlich ganz verkehrt liegst und dass Gott allein in der Lage ist, dein Leben zu ordnen. Und wenn wir das nicht verstehen, dann kann es sein, dass wir entweder den Herrn noch gar nicht kennen, dass im Grunde genommen sowieso in unserem Herzen nur einer König ist, das sind wir selber, und wir tun, was wir wollen. Oder wir sind fleischliche Christen und sagen also, was interessiert mich schon der Plan Gottes? Ich komme zu ihm, wenn ich Hilfe brauche. Dann rufe ich ihn an und dann tue ich auch ganz arg beten. Und dann sage ich auch zu der anderen, dass er dafür beten soll. Dann ist das für mich etwas ganz Wichtiges. Aber ansonsten habe ich meine Pläne. Ach Herr, so ist es einfach. Wir müssen uns darüber wirklich auch persönlich Gedanken mache. Und wenn wir das Leben von dem Johannes, dem Täufer, anschauen, dann ist das für uns etwas, wo wir eben begreifen sollten, gerade, dass er diesen Weg gegangen ist, den der Herr ihm vorgezeichnet hat, den Plan erfüllt hat, den der Herr für ihn hatte. Genau das hat sein Leben zur Vollendung gebracht. Genau das hat sein Leben froh gemacht. Das hat sein Leben gesegnet. Das hat sein Leben zu dem gemacht, was er auch hier in der Beschreibung nun vorher schon über ihn gesagt wird. Er wird groß sein vor dem Herrn. Wie ist das mit den Plänen, die du hast in der kommenden Woche? Darf ich das ganz praktisch machen? Wie ist das mit meinen Plänen? Bringe ich sie dem Herrn? Oder ist das einfach schon beschlossen? Das ist einfach, ne, es gibt Sachzwänge, Herr. Da kann man nichts machen. Ne, das ist einfach so. Sachzwänge. Musst du auch verstehen. Ne, also, es gibt vielleicht einmal wieder eine Zeit, wo diese Sachzwänge nicht da sind. Und dann können wir dann über deine Pläne auch wieder reden. Aber ansonsten gibt es einfach Sachzwänge. Und dann ist das also erledigt. Wie machen wir das? Wie hat wohl Johannes der Täufer das gelernt? Nächstes Mal wird er mal drauf zu sprechen kommen, wie der Herr ihn bis zum Alter von über 30 Jahren in der Wüste belässt. Dort für sich, alleine in der Wüste, lernt er zu warten, bis der Tag seines Einsatzes kommt. Aber Herr, ich will doch leben. Herr, ich muss doch auch die Städte mal besuchen können. Ich muss doch einmal da rausgehen können. Ich muss doch einmal so ein bisschen was mit den anderen jungen Leuten machen. Ich bin doch ein ganz normaler Mensch. Das musst du doch verstehen. Wie kannst du denn sowas von mir erwarten? Wir können schon mit Gott ringen und können seine Pläne für uns selbst auch in Frage stellen. Aber am Ende wird es uns nicht froh machen. Wir können für uns, wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo wir Dinge erleiden müssen, die schwierig sind, für uns sagen, Herr, dein Plan gefällt mir gar nicht. Aber das macht unser Leben nicht besser. Das macht uns nicht glücklicher. Die Umstände ändern sich dadurch nicht, dass wir sagen, Herr, dein Plan gefällt mir nicht. Das ändert nichts an der Sache. Und so müssen wir das auch für uns als etwas lernen anzusehen, dass wir sagen, Herr, deine Pläne sind gute Pläne für mich. Verstehe sie nicht alle. Ich bin nicht mit alle einverstanden. Ich leide manchmal unter den Plänen, die du selber in meinem eigenen Leben auch so hast und durchführst. Aber ich möchte doch auch lernen von der Bibel her, deine Planung als eine zu sehen, die gut ist, weil du gut bist. Im Psalm 23 kennen wir diese bekannte Verse, wo eben nun auch es heißt, Psalm 23, Vers 3, also ihr kennt den Vers alle wahrscheinlich auch auswendig, da heißt es, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße. Das ist eine gute, eine gerechte, eine richtige Straße. Und das ist sein Plan. Und du sagst jetzt, ich kann gar nicht verstehen, wie der Herr das so sagen kann, wenn ich in mein Leben schaue, ist sein Plan einer für mich, dass ich sage, so sieht für mich keine rechte Straße aus. Ich hatte jetzt in Rumänien auf der Freizeit dort bei der Gemeindefreizeit an Ort, wo auch das Freizeithaus war. Das war ein ganz altes Haus und ringsrum waren also solche Wege, die konnte man kaum begehen, weil lauter so kleine Steine da eingesetzt waren. Das ist also ganz schwierig gewesen und man hat aufpassen müssen, dass man nicht gestolpert ist. So kommt manchmal uns der Weg vor, den der Herr uns bereitet. Wir sagen, Herr, der Weg, den du jetzt für mich bereitet hast, ist ein Weg, wo ich fortwährend immer wieder auch ausrutsche oder wo ich auch als ganz schwierig und mühsam erlebe und erfahre. Heißt es dann, dass dein Weg, weil er jetzt für dich so erfahren wird, deswegen kein guter Weg mehr ist, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast? Heißt es, dass aus dem Grund, weil deine Wünsche nicht alle in Erfüllung gehen, die du in deinem Herzen hast als junger Mensch, als jemand, der auch einfach Dinge sich wünscht für sein Leben, dass die Pläne des Herrn verkehrt sind? Wie gehen wir vor, wie geht ihr vor in eurem eigenen Leben, wenn ihr diese Dinge für euch beurteilt? Tretet ihr zum Herrn und sagt, also wir wollen mal den Herrn fragen und wollen mal uns bei ihm erkundigen, wie er jetzt über diese Angelegenheit denkt. Macht ihr es so, wie der Knecht von dem Saul es gemacht hat, als Saul den Esel suchen sollte, der verloren ging. Und sie haben den Esel nicht gefunden und sie waren ganz aus dem Weg gekommen, haben sich fast verirrt. Und der Saul sagte, jetzt gehen wir zurück. Und der Knecht des Herrn sagt, nein, ich weiß, dass hier in der Nähe, und damit meinte er Samuel, jemand ist, dann können wir um Rat fragen. Wie machen wir es? Wie geht ihr damit um? Was tut ihr, wenn euch euer Leben unerträglich ist und ihr den Eindruck habt, ich kriege das nicht zusammen? Auf der einen Seite ein souveräner Gott, der alles in seiner Hand hat und alles lenkt und leitet. Und auf der anderen Seite all diese ganzen Nöte und Schwierigkeiten und Unglücke, in denen ich mich persönlich befinde. Geht ihr dann auch zum Herrn, sucht ihr seinen Rat? Fragt ihr nach ihm? Sagt ihr es, wie der Psalmist es sagt im Psalm 86, Vers 11, ein ganz bekannter Vers auch, Psalm 86, Vers 11, wo es eben steht, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Wenn ein Mensch das von Kindesbeine an lernt, genau solch eine Ausrichtung zu haben, wenn er also diesen Wunsch im Herzen trägt, dann ist es für ihn ein großes Segen. Denn er wird sich immer wieder daran orientieren, wie möchte der Herr, dass ich nun gehe. Und das hat Johannes der Täufer für sich auch lernen müssen. Sein Plan wurde ihm von den Eltern aus weitergegeben. Der Plan für sein Leben, wie Gott es bestimmt hatte. Aber er musste nichtsdestotrotz für sich immer wieder neu in der Verbindung mit dem Herrn dieses persönliche Ja dazu geben und sage, ja, Herr, ich möchte mich von dir führen und leiten lassen. Ja, Herr, ich möchte deinen Plan annehmen. Ich möchte bereit sein, das, was du für mich bestimmt hast, auch als gut anzusehen. Das war für ihn eine Aufgabe, eine Verantwortung, in der er eben auch sich befunden hat und in der er auch stand. Und für uns ist es etwas, was uns auch fortwährend Aufgabe ist. Ich weiß nicht, was gerade deine Pläne sind. Ich weiß nicht, wie zufrieden oder unzufrieden du mit deinem Leben bist. Aber das eine weiß ich, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und dass du und dass ich, wir fortwährend auch mit ihm auch darüber reden dürfen und ihm das hinlegen dürfen. Herr, wie möchtest du es haben? Was ist dein Wille? Wie soll es denn weitergehen? Was ist der nächste Schritt in meinem eigenen Leben? Wie möchtest du meine Zeit nun auch bestimmen? Denn die Zeit haben wir von Gott geschenkt bekommen. Es ist nicht etwas, was wir uns selber erworben haben, die Lebenszeit. Es gab keinen Markt, wo wir vor viele tausend Jahre aufgestanden wären und uns die Lebenszeit eingekauft hätten. Nein, wir haben sie von Gott geschenkt bekommen. Und er hat einen Plan für unser eigenes Leben. Und aus dem Grund ist es gut und wichtig, dass wir diesen Plan auch ernst nehmen und dass wir eben auch, wie ein der Sprüche der Salomo zu seinem Kind dann aussagte oder übertrage, der Herr zu seinen Kindern sagt, Sprüche 4, Vers 11, ich will dich den Weg der Weisheit lehren, dich leiten auf gerader Bahn. Das möchte der Herr. Niemand wird am Ende seines Lebens sagen können, also dieses Leben war ein einziges Chaos, man hat in dieser Welt nicht zurechtkommen können, weil kein Führer da war. Es wird kein einziger Mensch sagen können. Kein einziger Mensch wird am Ende seines Lebens sagen können, da war niemand, der überhaupt mir Orientierung hätte geben können. Die Himmel bezeuge die ganze göttliche Ordnung in der Schöpfung, in der Sternenwelt. Und ein Mensch vermag es selber wahrzunehmen. Da ist ein lebendiger Gott. Und zu ihm kann ich kommen, der die Sterne ordnen kann und sie so auch gestalten kann, wie er es sich wünscht, ist in der Lage, mein kleines Leben auch anzuleiten. Am Ende müssen wir einmal bekennen, wenn wir seinen Plan nicht ernst genommen haben, Herr, du warst mir vollkommen egal, ich war mein eigener Gott. Meine Pläne waren mir viel wichtiger als deine Pläne. Ich bin schuldig. Ich bin ein Sünder und ich habe gar keine Vergebung. Und ich gehe zu Recht verloren, weil mich dein Plan für mein Leben gar nicht interessiert hat, obwohl du mir dieses Leben geschenkt hast, obwohl du mir ein Herz gegeben hast, was geschlagen hat und Lunge, die in der Lage waren, Luft einzuatmen. Am Ende war mir mein eigener Wille viel wichtiger als dein Wille. Und aus dem Grund gehe ich zu Recht verloren. Wäre das nicht schrecklich, wenn das Menschen, die hier sitzen, sagen müssten am Ende: Ich habe das alles gehört, Herr. Ich habe das alles gehört. Du hast mich gerufen. Du hast mir deinen Weg aufgezeigt. Aber ich habe einfach gar kein Interesse daran gehabt. Nun, Gottes Plan stand über seinem Leben. Aber ich möchte noch etwas anderes dazu sagen, was wir auch im Leben Johannes des Täufers sehen und feststellen. Das ist, dass Gottes Gnade von Anfang an sein Leben bestimmt hat. Von Anfang an, als Baby schon, noch im Mutterleib. Ich möchte es euch gerne vorlesen. Es heißt nämlich im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 15 so: Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Wir haben ja neulich ja diese Bibelstelle uns angesehen, wo der Johannes im Mutterleib von eben der Elisabeth dann sich ganz arg gefreut hat über den Erlöser. Und da auch in Vers 41 Lukas 1 ist es ja beschrieben. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Das Leben von Johannes dem Täufer wurde von Anfang an von Gottes Gnade bestimmt. Nun, wenn wir das lesen, dann wird uns das ganz offensichtlich, dass diese Gnade, das Wirken des Heiligen Geistes für Johannes den Täufer sehr wichtig war. Als Wegbereiter für den Herrn musste er den Herrn erkennen, sich an ihm freuen können, ein Anliegen für ihn haben, denn sonst hätte er doch gar nicht ein Interesse daran gehabt, den Weg für ihn zu bereiten. Und so war es unwahrscheinlich wichtig für den Johannes, dass der Heilige Geist ihn erfüllte und dass der Heilige Geist ihn in die Welt Gottes hineinbrachte und ihm Freude an dem Erlöser schenkte. Noch im Mutterleib von der Elisabeth ist dies geschehen, was wir gar nicht nachvollziehen können, und trotzdem ist es genauso geschehen. Er brauchte den Heiligen Geist, um auch als Kind und Jugendlicher und junger Mann weiter auf dem Weg auch gehen zu können, den Gott für ihn bestimmt hatte. Weißt du, wie sehr du das Wirken des Heiligen Geistes brauchst, angefangen von der Wiedergeburt bis hin zu dem täglichen Leben? Wie sehr du es nötig hast und ich es nötig habe, dass der Heilige Geist mich dahin bringt, dass ich mich freuen kann an der Gnade Gottes, an dem Herrn Jesus Christus. Und steht es nicht wirklich beschrieben, sodass wir auch sagen können, da ist die Gnade ja erschienen und sie ist da und ich darf sie jeden Augenblick ergreifen. Im Titusbrief Kapitel 2, Vers 11 heißt es nicht da genau so: Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Der du hier sitzt und der ich hier stehe, wir dürfen diese Gnade ergreifen. Sie ist da, sie ist mit dem Herrn Jesus Christus gekommen, sie ist heilbringend. Und wir dürfen sie ergreifen. Nun, was wir dazu zu tun haben, wird uns in der Bibel auch erklärt. Und Menschen, die diese Gnade gesucht haben, werden uns vorgestellt. Und aus dem Grund möchte ich auch hier zwei, drei Beispiele aus der Psalme geben, der Johannes der Täufer hat von Anfang an Gottes Gnade in seinem Leben erfahren. Der Heilige Geist hat ihn erfüllt. Und wir dürfen die Gnade Gottes für uns auch ergreifen. Und ich möchte uns zwei, drei Beispiele nun geben, wo genau dies auch dargestellt wird in der Bibel, wie Menschen das tun. Psalm 25, Vers 16 beginnen wir damit. Und dann werden wir feststellen, dass obwohl diese Gnade für uns da ist, wir manches Mal ganz große Mühe haben, sie wirklich auch zu ergreifen. Psalm 25, Vers 16, da heißt es: Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Also ich habe mal ein Beispiel von einem Psalmisten, der David ist es, der diesen Psalm geschrieben hat, von einem Menschen, der David, der genau dies tut. Er ergreift die Gnade, sei mir gnädig. Er kommt zum Herrn und sagt: Ach Herr, schenke du mir doch deine Gnade. Das gefällt uns schon, aber das andere, was er eben dazu auch sagt, denn ich bin einsam und elend, das ist etwas, was wir ganz oft, wo wir uns schwer tun. Und wo der Herr uns das erstmal erklären und zeigen muss durch sein Wort und durch seinen Geist, wie elend wir sind und wie einsam, wie arm wir sind. Wie sehr wir auf diese Gnade angewiesen sind. Wie wenig wir ohne ihn in der Lage sind zu tun. Als junger Mensch denkt man, dass alle Kraft in einem ist und man ja nur leben muss und dann wird schon alles von ganz alleine gehen. Man muss nur sich anstrengen und bemühen und alles einsetzen, was man hat. Da kommt man ja gar nicht auf den Gedanken zu sagen, wie der David es hier sagt, ich bin einsam und elend. Das ist das Werk des Heiligen Geistes im Herzen von Menschen, wenn er beginnt, ihnen ihre eigene Verlorenheit zu zeigen. Dann wird es ihnen klar, wie sehr sie diese Gnade brauchen. Dann wird es ihnen klar, wie sehr sie den Herrn brauchen. Und dann werden sie dahin geführt, wenn der Herr sie dann auch zur Umkehr bringt, dass sie sagen, jetzt muss ich mein Leben dem Herrn Jesus Christus anvertrauen und ihn Herr sein lassen. Das ist dann wirklich etwas, was durch Gottes Gnade auch geschieht, dass ein Mensch dahin gebracht wird, nun den Herrn Jesus Christus aufzunehmen. Und fortan zu sagen, er ist nun mein guter Hirte. Er geht voraus, ich gehe also hinterher. Aber nun, das ist unser Kampf, gell? Ganz oft. Also sei mir gnädig, das ist etwas, was wir mögen, aber ich bin, wie es hier der David sagt, einsam und elend. Das ist ein Bekenntnis, wo ich mich beuge, wo ich sage, Herr, ich kann nicht leben. Herr, ich komme gar nicht mit mir zurecht. Herr, ich kann mich bemühen und anstrengen, wie ich will, aber es klappt ganz einfach nicht. Aber wisst ihr, das eine kann man ohne das andere nicht haben. Gottes Gnade gibt es nicht einfach so, ja, also du kriegst mal so ein bisschen Hilfe und dann darfst du aber weiter dein Leben führen, wie du willst. Na, so quasi. Das gibt's nicht, das hat es noch nie gegeben. Wenn Gott uns in seiner Gnade begegnet, vereinnahmt er uns. Und wir sind seine Knechte und er ist unser Herr. Wir dienen ihm und er sagt uns, was wir zu tun haben. Aber diese Gnade, die hat der Johannes ganz bald auch schon erfahren dürfen. Die hat er ganz bald auch festgestellt in seinem eigenen Leben, schon als Baby im Mutterbauch. Ich will euch noch ein anderes Beispiel geben, wo dieser Weg, diese Gnade für sich kennenzulernen, in den Psalmen aufgezeigt wird. Psalm 41, Vers 5 heißt es einmal in folgender Weise, Psalm 41, Vers 5. Und auch hier haben wir wieder etwas, wo wir sagen können, das eine gefällt uns und das andere ist schwieriger. Das sagt also auch Psalm 41, der David: Ich sprach, Herr, sei mir gnädig. Das ist etwas, was wir sagen, das ist schön, das wollen wir auch sagen. Aber dann, das, was er als Nächster sagt: Heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Das ist das, was nun schwieriger ist. Das ist schwieriger. Und so sehr Johannes der Täufer, darf ich mal wieder zu ihm zurückkommen, von Kindesbeinen an mit dem Heiligen Geist erfüllt war, war genau dies auch das Werk des Heiligen Geistes in seinem Leben, dass er ihm seine Sünde geoffenbart hat. In der Begegnung mit dem Herrn Jesus sehen wir, wie er das verstanden hat. Ich bin nicht würdig, sagt er. Ich bin ein Sünder. Du müsstest mich taufen, sagt er. Ja? Ich bin ein Sünder. Und das ist, was Gottes Gnade wirklich auch mit sich bringt. Man kann nicht Gottes Gnade haben, ohne selber auch wahrzunehmen, dass man ganz arg sich verschuldet hat. Und wenn Gott das Gerichtsbeil fallen lassen würde, man schuldig und verloren wäre, wenn er uns nicht gnädig wäre. Und von daher, wir eben das eine wie das andere sagen müssen, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Darf ich das mal so sagen? Luther hat es so schön gesagt, das Leben ist eine beständige Buße. Es ist nicht einfach nur damit getan, an einem Augenblick seines Lebens die Hand zu strecken und zu sagen, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünde. Und dann die restliche Tausende von Tage einfach so sein Leben zu führen. Das ist nicht das Werk des Heiligen Geistes. Das ist nicht erfahrene Gnade Gottes. Das ist etwas, was Menschen produzieren, wenn sie andere Menschen dazu verleiten, ihnen den Eindruck zu erwecken, dass sie selber sich retten können. Sie müssen nur die Hand heben, sie müssen nur Gebet sprechen, sie müssen nur gewisse Dinge tun und schon ist alles gut. Oh nein, die Gnade Gottes ist eine, die uns in die Tiefe führt, die uns unsere Sünde offenbart und dadurch uns festmacht an dem Herrn Jesus Christus, sodass er uns immer wertvoller und wichtiger und größer wird und wir dabei immer eigentlich auch kleiner werden. Und wir immer mehr sehen, ich brauche dich alle Zeit. Heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Und das sind Dinge, wo wir auch für uns lernen müssen. Johannes der Täufer hat die Gnade von Anfang an erfahren in seinem Leben. Und auch wir dürfen sie fortwährend erfahren. Wir dürfen immer wieder zum Herrn kommen. Sei es, dass wir elend oder einsam sind, sei es, dass wir in Sünde gefallen sind, da ist Gnade. Da ist einer, der in der Lage ist, damit fertig zu werden. Ich möchte noch ein anderes, ein letztes Beispiel aus dem Psalm bringen, weil ich glaube, dass das auch ganz gut hier reinpasst. Psalm 6, Vers 3, etwas, was ganz viele Menschen erleben, wenn die Kraft sie verlässt. Also Psalm 6, Vers 3, sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Hier ist jemand, der unter dem Gericht Gottes sich befindet. Vers 2 sagt, der Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte. Nun, dass unser Leib krank wird, ist eine Folge der Sünde von Adam und Eva. Das wissen wir, das war das Gericht für Adam und Eva. Ihr werdet sterben, wenn ihr von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen also esst. Wenn wir verschmachten, wenn die Kräfte nachlassen, wenn wir krank, wenn wir alt, wenn wir schwach werden, ist es etwas, wo wir auch spüren, es ist etwas, was damit auch zu tun hat, immer noch. Selbst wenn wir als Kinder Gottes nun Vergebung für unsere Sünde haben, ist es etwas, was wir durchaus noch erleben können, dieses Verschmachte. Und es bleibt den allermeisten gar nicht erspart, dass sie dann eben auch zu solchen Lebenssituationen geführt werden, wo ihnen Schritt für Schritt jegliche Art von Kraft genommen wird. Und wo sie nur noch leben können, wenn der Herr in seiner Gnade sie hält. Herr, sei mir gnädig, denn ich verschmachte. Aber das ist der Trost jetzt für alle die von uns, die wir schon ein bisschen älter geworden sind oder schon ein bisschen mehr älter geworden sind, wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, ganz egal. Dass wir für uns sagen können, es ist nicht also so, dass es in dieser Situation gar keine Erleichterung mehr gibt, sondern es ist auch in dieser Situation so, dass der Herr mir in seiner Gnade beistehen wird und möchte. Und dass ich nicht alleine und einsam durch dieses finstere Tal gehen muss, sondern er bei mir ist und sein Stecker und sein Stab mich tröste. Auch wenn der Hirte mich durchs finstere Täler führt, auch wenn der Hirte manches Mal eben es durchaus auch in seinem, ja,
in seiner Weisheit so führt, dass ich verschmachte, dass ich förmlich zergehe. Auch da ist seine Gnade eine, die mich zugleich stärken kann und immer wieder aufrichten kann. Es nimmt mir nicht diese Schwachheit weg, aber es hilft mir mitten in meiner Schwachheit. Deine Gnade, so sagte Paulus so schön, wird mit dir in meiner Schwachheit zur Vollendung gebracht. Also eine Gnade, die der Johannes erfahren hat und die wir selber auch erfahren dürfen. Und wo wir selbst auch darin leben dürfen. Weil ich jetzt eh nicht weiterkomme, als außer diese zwei Punkte, die ich jetzt hier schon angesprochen habe, möchte ich hier am Schluss das noch versuchen, einmal kurz zusammenzufassen. Ja, das eine ist sicherlich für uns alle etwas, wo wir auch morgen und übermorgen kämpfen werden damit. Gottes Pläne. Und das umfasst ja nicht nur, was ich selber in meinem Leib erfahre, sondern es umfasst eben auch, was die Menschen, die um mich herum sind, alles so mir angedeihen lassen, wo ich auch ihnen begegne, was ich erlebe auf der Straße, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Familie. Das alles hat ja damit zu tun. Und es sind schöne Dinge dabei, aber es sind auch Dinge dabei, die einem ganz arg wehtun und die einem ganz große Probleme bereiten, wo man auch sehr verunsichert wird. Und das wird uns auch so ergehen, wenn Gottes Plan in der kommenden Woche für uns in Erfüllung geht. Und wir werden gar keinen anderen Ausweg auch für uns finden können, als dass wir diesen Plan als einen guten und vollkommenen Weg für uns ansehen und sagen, Herr, ich möchte dir vertrauen. Und ich möchte euch das aufs Herz legen. Also es sind Dinge, wo auch auf euch zukommen, auf mich zukommen, wo wir wirklich nicht als schön und toll empfinden. Aber wenn wir sagen, Herr, es gehört mit zu deinem Weg, den du mit mir gehen möchtest, und dieser Weg ist ein vollkommener Weg, dann ist das etwas, wo ich sage, ja, Herr, ich möchte bereit sein, auf diesem Weg zu gehen. Ich möchte bereit sein, diese Richtung, die du für mich einschlägst, auch mit dir zu gehen. Und das andere, wenn es darum geht, diese Gnade zu erleben und sie zu erfahren, möchte ich euch ermutigen, ja, gerade auch jetzt in den vergangenen Tagen, wo in Rumänien wir dieses Thema geistliches Leben durchgemacht haben, haben wir an einem Bibelvers auch versucht, das so ein bisschen zu verstehen, dass diese Gnade Jesu im Leben der Kinder Gottes eine fortwährende ist, die hineinströmt. Das Bild von dem Weinstock und der Rebe. Kind Gottes ist verbunden mit Jesus Christus und weil es mit Jesus Christus verbunden ist, strömt fortwährend das Leben Jesu in das eigene Herz. Das ist ein wunderschönes Bild, das müsst ihr euch mal in Ruhe anschauen. Das ist eigentlich dann genauso wie beim Johannes, als er von Kindesbeinen an schon im Mutterleib erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Nun, durch den Herrn Jesus Christus und meiner Verbindung zu ihm habe ich fortwährend Leben, fortwährend Gnade. Fortwährend wirkt der Herr an mir. Und das ist etwas, was es gilt im Vertrauen, auch die kommenden Tage zu ergreifen. Dass ich sage, also auch heute, Montag, Dienstag, Mittwoch, kommende Woche, nicht, oder jetzt ist heute schon diese Woche, mehr, also sie hat schon begonnen. Also da ist eben schon, ist dann auch so, dass kein einziger Augenblick, ich sagen muss, mir mangelt seine Gnade. Das wird nie der Fall sein, weil der Weinstock und die Rebe miteinander verbunden sind. Was uns manchmal mangelt, ist das Vertrauen zu dieser Rebe. Was uns manchmal mangelt, ist dieser Blick auf den Herrn Jesus und seine Fähigkeiten, wie er unser Leben auch wirklich weiter verändern kann, uns bewahren kann, uns auch kräftigen kann, wenn Stürme wehen. Da ist es oft so, dass wir sagen, ja, den Blick habe ich noch nicht so richtig gut. Aber diese Verbindung, wo sie da ist, ist eine, wo fortwährend Leben fließt, wo fortwährend Gnade da ist. Und wir fortwährend zugreifen können, Gnade um Gnade ergreifen dürfen, jeden Augenblick. Und da möchte ich euch ermutigen, egal was es auch immer ist, euer geistliches Leben, Familie, Arbeit, egal was auch immer ist, ruft zum Herrn, wie der Josaphat einmal in einer ganz schwierigen Situation zu ihm gerufen hat. Wisst ihr, wo ich meine, dass er gerufen hat, der Josaphat? Wisst ihr, wo er das auch gemacht hat? Da war er also in einer Lage, in die er sich selber gebracht hat, durch seine eigene Dummheit. Also da hat er gar nicht richtig so gedacht. Er hat auch vom Ahab sich dazu verleiten lassen, mit in den Krieg zu ziehen. Und eigentlich hat er da einen ganz verkehrten Weg eingeschlagen. Und auf einmal ist er umgeben von Feinden und er merkt genau, die wollen mich töten. Und da fährt es ihm also in seine Glieder und er ist angsterfüllt und schreit zum Herrn. Nun, der Herr hat ihn erhört. Ne? Also das wird, könnt ihr heute Nachmittag mal nachlesen, das ist so schön, auch diese Schilderung. So dürfen wir zum Herrn schreien. Manchmal kommen wir in solche Nöte hinein, wo wir gar nicht mal viel mehr können wie schreien. Aber diese Gnade ist, sie ist da, sie ist erschienen. Der Herr Jesus lebt. Nun möchte ich am Schluss noch mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wir dürfen das Leben von Johannes dem Täufer uns ansehen. Und ich möchte dir danken dafür, dass du einen Plan für sein Leben entworfen hast. O Herr, wie groß ist dein Anliegen für deine Geschöpfe, dass du gerne ihr Leben lenken und leiten und führen möchtest. Und wir wollen das neu verstehen und begreifen, dass deine Wege gute und vollkommene Wege sind, dass sie gehbar sind, dass sie für uns ein Segen sind, dass wir es so nötig haben, diese Wege für uns zu erkennen. Aber wir wollen dir auch danken, dass Gnade da ist in Fülle, Gnade jeden Augenblick, weil du da bist, weil du lebst, weil du der Erlöser, der Herr aller Herren, König aller Könige bist und weil du dich immer wieder über deine Kinder erbarmst. So lehre uns auch in den kommenden Tagen, aus dieser Gnade zu leben, sie immer wieder in Anspruch zu nehmen, zu suchen und nach ihr zu fragen und dadurch auch dich immer mehr lieb zu gewinnen, so wie Johannes der Täufer das doch auch in seinem Leben erfahren hat. Amen.